gesehen, ich bin viel entspannter als letztes Mal schon. Und ja, was machen wir heute? Einen Text von William Seeger mit dem Titel Consciousness, Information and Panpsychism. Kurz zum Text, das ist einer der elaboriertesten und in diesem Sinne auch einer der schwierigsten Texte, sage ich jetzt mal, die wir in diesem Semester lesen werden oder gelesen haben mittlerweile schon. Aus was für einem Grund? Wahrscheinlich deshalb, weil er einfach einen relativ konkreten Vorschlag für einige Probleme gibt, beziehungsweise sozusagen in dem Sinne einen Vorschlag gibt, vorgibt, wie der Panpsychismus als Theorie mit all seinen Problemen unter Umständen wahr sein könnte. Er macht das, also sozusagen diesen Vorschlag baut er auf, wie schon Chalmers Vorschlag sozusagen zu einer Theorie des Bewusstseins über den Begriff der Information. Diesen Informationsbegriff, den er da vorstellt in diesem Text, den gewinnt er aus der Physik, speziell der Quantenmechanik. Sie können sich vorstellen, dass das erstens natürlich sehr kompliziert ist, zweitens sehr spekulativ, würde ich mal fast sagen, in seinen Konsequenzen. Nichtsdestotrotz werde ich mir heute Mühe geben, Ihnen halbwegs verständlich zu machen, was Seeger mit diesem Informationsbegriff sagen will, woher er diesen Informationsbegriff gewinnt, wie das funktioniert, ja, und inwiefern das dem Panpsychismus als Theorie insgesamt entgegenkommt. Ich werde in meiner Vorstellung sozusagen dieses Textes jetzt nicht konkret auf die einzelnen Probleme eingehen, die er in seinem Text auch anspricht, aus dem Grund, weil wir am 27. Mai eh noch einmal ein Referat haben zu dem Stanford Encyclopedia Artikel, wo es konkret um die diversen Pro- und Kontra-Argumente für wieder den Panpsychismus geht und den uns dann eine Kollegin, welche Kollegin war das? Sie vorstellen werden. Insofern werde ich mich heute eben auf diesen Informationsbegriff konzentrieren, will Ihnen aber vorab nochmal kurz sozusagen in Erinnerung rufen, worüber es in dem letzten Text gegangen ist von Thomas Nagel. Deshalb, weil hier das Problem der Emergenz angesprochen wurde und dieses Problem auch bei William Seeger oder in seinem Text halt auch wieder vorkommt. Deswegen werde ich jetzt kurz nochmal durch den Nagel-Text skippen, um genau anschließend zu dem Seeger zu kommen. Ich teile Ihnen wieder die Anwesenheitslisten aus. Gibt es Fragen? Wenn nicht, beginne ich. Ich muss leider ein bisschen die Vorhänge zuziehen, obwohl es schönes Wetter draußen ist, aber dazu nicht. Okay, also den Nägeltext. Kurz, Panpsychismus besagt nichts anderes als die Idee, dass Bewusstsein nicht eine speziell menschliche Eigenschaft ist oder eine Eigenschaft, die nur höher organisierten Wesen oder Organismen zukommt, sondern besagt aufgrund von verschiedenen Prämissen, dass allen physikalischen Bestandteilen oder allen materiellen Bestandteilen unseres Universums psychische Eigenschaften zukommen. Was veranlasst uns dazu, eine solche, würde ich mal sagen, eher abwegige Theorie anzunehmen, insofern wir uns fragen können, es gibt diverse unbelebte Gegenstände in unserer Lebenswelt, die de facto auch in der Beobachtung sozusagen keine psychischen Merkmale in irgendeiner Form aufweisen. Nagel führt vier Prämissen an, die seines Erachtens sinnvoll sind anzunehmen, sprich deren ja, sozusagen, wo die Annahme sinnvoller als die Negation dieser Prämissen ist. Er nennt dabei einerseits die Prämisse der materiellen Zusammensetzung, sprich, bedeutet nichts anderes, wenn wir auf die mikrophysikalische Ebene gehen und schauen, was sind sozusagen die letzten Bestandteile unseres Universums, dann sehen wir, dass diese Bestandteile im Wesentlichen ziemlich homogen sind. Also wir sagen, die letzten Bestandteile unseres Universums sind entweder Quarks oder Strings, oder vorher waren es irgendwann einmal Photonen, war das Kleinste, was man irgendwie messen konnte. Und genau, ausgehend sozusagen von dieser Homogenität der Grundbausteine, scheint es, dass alle belebten sowie unbelebten Systeme, insofern wir auch ein materiell zusammengesetztes System sind, also alle belebten und unbelebten Systeme aus denselben Bausteinen zusammengesetzt sind. Zweitens, er weist den Reduktionismus zurück. Wir haben das in den ersten drei Stunden anhand der Texte von Bieri und Chalmers durchbesprochen, warum ein Reduktionismus in Bezug auf das Körper-Geist-Problem nicht sinnvoll ist anzunehmen. Die dritte Prämisse ist das, was er Realismus nennt. Er sagt, okay, wenn wir jetzt den Reduktionismus zurückweisen und sagen, es gibt etwas Fundamentales, nämlich Bewusstsein, das ist genauso fundamental wie andere physikalische Eigenschaften. Nichtsdestotrotz lässt sich eben aufgrund der Fundamentalität dieser eine Teil nicht auf anderes zurückführen. Das ist sozusagen der Sinn und Zweck dessen, dass wir etwas als fundamental annehmen. Dann kommen wir irgendwie in die Bredouille, weil wir sagen müssen, okay, jetzt gibt es auf der einen Seite etwas, das de facto nicht mit der anderen Sphäre, also jetzt sage ich mal das Mentale mit dem Physischen in irgendeiner Form zusammenhängt oder nicht notwendig zusammenhängt. Ergo, wir kommen irgendwie in die Annahme eines Dualismus. Und Nagel sagt, naja, ein Substanzdualismus wurde in der Geschichte der Philosophie oft diskutiert und die Annahme eines solchen Dualismus ist irgendwie nicht sinnvoll, dass es so etwas wie eine unabhängig vom Körper existierende Seelensubstanz gibt. Ergo, wenn wir sozusagen dieser Überlegung entgegenkommen wollen, müssen wir sagen, dass psychisches oder mentales Eigenschaften eines zugrunde liegenden Körpers sind. Sprich, mentale Prädikate müssen immer Prädikate von etwas sein, sprich eines Körpers. Jetzt haben wir aber, wenn wir die Reduktionsprämisse anschauen, das Problem, dass wir nicht sagen können, wie das möglich ist, dass einem Körper eine Eigenschaft notwendig zukommt, diese Eigenschaft aber nicht in irgendeiner Form kausal hervorbringt. Und wenn wir uns eben die Überlegung eben der Erklärung machen, wie Mentales durch Physikalisches hervorgerufen werden kann, auch eben wiederum zu dem Schluss kommen, dass auch Mentales in keiner irgendwie gearteten scheinbar Relation zu diesem Physikalischen steht, in keiner notwendigen Relation. Ergo, wenn wir Realismus annehmen, dann ist damit eher ein Problem formuliert als eine Lösung. Nichtsdestotrotz ist diese Realismusprämisse auch eine maßgebliche für den Panpsychismus, insofern sich nämlich zeigen wird, wenn wir nicht zeigen können, wie der Panpsychismus wahr sein kann, dann fällt auch damit diese Realismusprämisse. Die vierte Prämisse ist ebenfalls eigentlich eine Konsequenz aus der zweiten, der Zurückweisung der Reduktion, insofern er sagt, Emergenz ist nicht möglich, weil Emergenz in einem schwachen Sinne bedeutet einfach nur, dass ein System eine Eigenschaft hat, die nicht unmittelbar eine Eigenschaft seiner Teile ist, die aber in irgendeiner Form aus den Eigenschaften seiner Teile oder deren gesetzmäßiges Verhalten untereinander zurückgeführt werden kann. Bewusstsein ist keine solche Eigenschaft, weil wir wissen, dass Bewusstsein nicht notwendig, sprich gesetzmäßig, in irgendeiner Form mit dem Verhalten seiner Teile zusammenhängt. Dagegen haben sozusagen die Argumente gesprochen, die uns Chalmers und Bieri präsentiert haben. Insofern müssen wir Emergenz negieren. Ergo, was bleibt uns über? Diese Prämissen folgen, folgt man diesen Prämissen, dann ergibt sich daraus in kohärenter Weise, dass ein Panpsychismus eine sinnvolle Annahme ist, laut Nagel. Ja. Allerdings, und das schreibt er ganz zu Anfang in seinem Text, scheint es, dass die Annahmen der Prämissen sinnvoller sind als ihre Negation. Allerdings muss dies nicht auf den Panpsychismus selbst zutreffen, insofern nicht, als mit sozusagen der Theorie des Panpsychismus im Allgemeinen einige schwerwiegende Probleme verbunden sind, die es zunächst zu klären gilt, da sonst, wie gesagt, die ganze Theorie im Ganzen kippen würde. Welche Probleme nennt Nagel? Er stellt drei Fragen, nämlich erstens, wann nennen wir eine Eigenschaft psychisch? Zweitens, was verstehen wir unter Kausalität? Und drittens, ist die Annahme der Realismusprämisse wirklich so zwingend? Anders formuliert zur ersten, er fragt, wieso sollten wir annehmen, dass quasi nicht physikalische Eigenschaften psychische Eigenschaften sind? Wie kommen wir überhaupt dazu? Oder was steckt sozusagen dahinter, hinter der Idee, dass eine nicht physikalische Eigenschaft eine psychische Eigenschaft sein sollte? Bei der Frage um die Kausalität ist es so, dass Hume, Sie kennen das, in Frage gestellt hat, dass es so etwas wie Kausalität in diesem Sinne als eine notwendige Verknüpfung von Ursache und Wirkung überhaupt gibt. Und diese Frage nach der Kausalität hängt in erster Linie mit seiner Zurückweisung, also Nagels Zurückweisung der Emergenz zusammen. Insofern eine stark emergente Eigenschaft eigentlich eine Eigenschaft ist, die sich nicht im klassischen Sinne kausal als Wirkung sozusagen auf die Ursache von jetzt irgendeiner physikalischen Realisierung zurückführen lässt. Ja. Sprich, das ist etwas plötzlich Auftretendes, eine plötzlich auftretende Systemeigenschaft, die sich in diesem Sinne nicht im klassischen Sinne kausal, wie wir Kausalität verstehen, nämlich notwendig auf die physikalischen Eigenschaften zurückführen lässt. Ergo wäre so eine Annahme einer Humeschen Kausalität, sprich, wir sind gewohnt, dass bestimmte Zustände von Systemen mit bestimmten Eigenschaften korreliert sind und weil wir das aus der Erfahrung kennen, denken wir, dass da irgendwie eine kausale Relation herrscht. Ergo spricht eigentlich nichts gegen die Annahme von Emergenz. Emergenz postuliert allerdings eine notwendige, sozusagen kausale Relation. Insofern ist diese Frage sozusagen ein Problem, das irgendwie geklärt werden muss. Drittens, und das ist die Kollegin hat das letztes Mal so schön dargestellt, eines der schwierigsten Probleme in diesen ganzen Prämissen ist die sogenannte Realismusprämisse. Denn warum sollte die zwingend sein? Könnte es nicht auch so sein, dass irgendwie ein Dualismus, so wie es Chalmers zum Beispiel vorstellt, wahr sein könnte? Kurz zu den Schwierigkeiten, also Nagels Antwort oder meine Interpretation von Nagels Antwort wäre die, wann nennen wir eine Eigenschaft psychisch? Wenn sie streng nicht physikalisch ist und uns die Möglichkeit bietet, mentale Prozesse oder psychische Eigenschaften zu erklären, denn sonst kämen wir nämlich zu keiner Erklärung. Zur zweiten Frage, was verstehen wir unter Kausalität? Nagel schreibt es selber, echte Ursachen bringen ihre Wirkungen in der Tat mit Notwendigkeit hervor. Sie bringen sie dazu, der Fall zu sein, das schreibt er auf Seite 256. Insofern ist Kausalität, wie ich schon gesagt habe, keine kontingente, sondern eine notwendige Relation. Ergo, würde Nagel sagen, Hume liegt in diesem Falle falsch. Somit muss aber auch die Emergenz sozusagen Notwendigkeit mit sich führen. Wir haben aber keinen Grund zu der Annahme, dass zwischen Bewusstsein und physikalischen Prozessen eine notwendige Identität besteht. Dieses Argument, warum das nicht so sein kann, haben wir auch in den letzten Stunden, habe ich Ihnen versucht, in den letzten Stunden öfters zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob es mir so hundertprozentig gelungen ist. Im Wesentlichen geht es eben, wie gesagt, darum, dass Identitätsrelationen notwendige Relationen sind. Wir können uns aber immer auch vorstellen, dass ein physikalischer Zustand realisiert ist, dem aber nicht ein mentaler Zustand korrespondiert, insofern eben hier keine notwendige Identität besteht. Ein Argument, das eben schon Bierre gebracht hat und Chalmers dann ein bisschen weiter ausgeführt hat und ich Ihnen das versucht habe, auch noch mittels eines anderen Beispiels, eben des strapazierten H2O-Beispiels und Wasser näher zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, weil es irgendwie kompliziert ist und ich das wahrscheinlich nicht so gut kann. Gut, zur dritten Frage, ist der Realismus zwingend? Naja, das können wir irgendwie schwer beantworten. Wir könnten nur sagen, wenn der Realismus unter Berücksichtigung der Zurückweisung einer Reduktion von Geist auf Physik sozusagen dennoch wahr sein soll, dann müsste gezeigt werden, wie der Panpsychismus wahr sein kann. Eben wie aus Mikrobewusstsein, sage ich jetzt mal, so etwas wie Makrobewusstsein werden kann. Nichtsdestotrotz, was ist sozusagen die Konklusion aus den ganzen Überlegungen Nagels? Wir müssen den Panpsychismus als eine Theorie, die zumindest kohärente Prämissen hat, in den Katalog der Erklärungen für das Körper-Geist-Problem aufnehmen, wenngleich Nagel skeptisch ist, dass der Panpsychismus dazu wirklich etwas beitragen kann, weil er eben schreibt auch, dass gerade der Panpsychismus sozusagen mit dem mit dem Beigeschmack mit sich bringt, irgendwie aus einem metaphysischen Labor zu kommen, dass der, also sozusagen eine Theorie, die von irgendwelchen verrückten Wissenschaftlern zusammengebastelt worden ist, um ein Problem zu erklären, für das es de facto im Moment noch keine Erklärung gibt. Und es eben auch, wie gesagt, eine rein, sage ich jetzt einmal zunächst einmal, rein gedankenbasierte Theorie ist, die noch keine empirische, der noch keine empirische experimentelle Entsprechung gefunden hat, ja? Um das jetzt mal wirr auszudrücken. Genau. Mit den Problemen, die mit dieser Theorie verbunden sind, werden wir uns jetzt im Kommenden noch weiter beschäftigen. Wir werden ein starkes Argument für die Theorie noch hören. Das sogenannte Intrinsic Nature Argument, auch von William Seeger am besten formuliert, finde ich. Das ist ein toller Typ, irgendwie, der kann das ganz gut auf den Punkt bringen. Also ich mag irgendwie seine Aufsätze, ich finde, er kann das irgendwie gut darstellen in kohärenter Weise. Und ein anderes Problem von Philipp Goff, der kommt übrigens auch zu dem Workshop, den ich veranstalte, der zeigt eines der Grundprobleme des Panpsychismus, nämlich das sogenannte Kombinationsproblem. Dieses Kombinationsproblem gibt William Seeger vor, oder er macht zumindest einen Vorschlag dafür, wie das lösbar scheint. Das ist eines der Grundprobleme des Panpsychismus. Wie kann aus Mikrobewusstsein Makrobewusstsein werden? Wie kann aus kleinen Bewusstseinseinheiten eine einheitliche Perspektive wie die unsere zum Beispiel entstehen? Wenngleich wir eben, wie gesagt, eine Ansammlung sozusagen von Mikrobewusstseinen jetzt zum Beispiel in Form eines Tisches, dem würden wir keine einheitliche Perspektive zuschreiben. Das ist ein Problem. Deswegen müssen wir dafür Anhaltspunkte oder Gründe finden, warum wir manchen Entitäten unserer Menge an Gegenständen, denen wir Bewusstsein zuschreiben, eben warum es sozusagen eine Menge gibt, denen wir Bewusstsein zuschreiben und eine Menge gibt, denen wir es nicht zuschreiben. Also sozusagen, was das Kriterium ist dafür, dass es in unserem, sozusagen in unserer Menge, ontologischen Menge, warum es da irgendwie Einheiten gibt, die Bewusstsein haben und andere, die keins haben. Genau, insofern möchte ich gleich weitergehen, weil das ist sozusagen ein Ausgangspunkt, von dem Seeger in seinem Aufsatz Consciousness, Information and Panpsychism ausgeht. Und genau, womit beginnen seine Überlegungen? Zunächst so viel, der erste Abschnitt dieses Aufsatzes hat den Titel First Datum. Warum First Datum? Seeger erklärt das folgendermaßen. Er sagt, irgendwie ist er nicht zufrieden mit dem Begriff Hard Problem, also das schwierige Problem des Bewusstseins, weil es im Wesentlichen darauf hinausläuft, in Wahrheit gibt es keine easy problems of consciousness, es gibt keine leichten Probleme des Bewusstseins. Bewusstsein, sobald wir es ernst nehmen, sprich Bewusstsein, in dem Sinne, wie wir es formuliert haben oder wie Nagel und Chalmers und Bierre es formuliert haben in den Texten, die wir bislang gelesen haben, entspricht Bewusstsein oder Terminus Bewusstsein einer subjektiven Perspektive, einer ersten Personperspektive auf eine gegebene Wirklichkeit, ja? Wenn wir das als Bewusstsein verstehen, dann gibt es keine leichten Probleme des Bewusstseins. Ja? Alles wären sozusagen, die leichten Probleme würden lediglich informationsverarbeitende Systeme betreffen, die in dem Sinne aber dann kein Bewusstsein hätten. Wenn wir vom Bewusstsein sprechen, dann sprechen wir in jedem Fall von dieser subjektiven Perspektive. Insofern sagt er, es gibt keine easy problems of consciousness, es gibt eigentlich nur das Hard Problem. Insofern ist er nicht damit zufrieden mit dem Titel Hard Problem, sondern er nennt es lieber auch in seinen anderen Büchern Generation Problem. Generation Problem, warum Generation Problem? Es geht gar nicht mal darum zu fragen, wie kann, so hätte ich das sozusagen zumindest verstanden, geht gar nicht mal darum, auch in seinen anderen Texten, gar nicht mal darum zu fragen, wie ist es möglich, dass physikalische Prozesse Bewusstsein produzieren. Klar, das ist ein schwieriges Problem, aber da haben schon viele Leute dagegen argumentiert, dass das nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Nichtsdestotrotz ist es sogar ein Problem, wenn wir den Panpsychismus annehmen. Denn Bewusstsein in dem Sinne oder in der Form, wie wir es kennen, nämlich als diese einheitliche Perspektive, ist überhaupt nicht verständlich als ein, ich sage jetzt mal, als ein Gewordenes. Wir können überhaupt nicht verstehen, wie Bewusstsein entstehen kann, sozusagen. Im Sinne zum Beispiel von einer Kombination von Mikrobewusstseinen, die zu einem Makrobewusstsein werden, zum Beispiel. Ja. Er sagt also, das Generation Problem ist sozusagen ein Faktum, denn wir können eigentlich nicht verstehen, wie Bewusstsein einem Werden oder einem Entstehen irgendwie unterworfen sein kann. Insofern meint er eben, aufgrund dieses Generation Problems muss Bewusstsein als ein First Datum jeder wissenschaftlichen Bewusstseinstheorie irgendwie fungieren. Bedeutet nichts anderes als Bewusstsein ist in dem Sinne irreduzibel, wie wir es auch zu Beginn des Seminars schon von Chalmers gehört haben. Und insofern muss eben Bewusstsein als der erste Ausgangspunkt, im Bewusstsein in dem Sinne als die subjektive Perspektive, als der erste Ausgangspunkt jeder Bewusstseinstheorie fungieren. Jetzt bringt er einen weiteren Punkt, der natürlich jetzt mit diesem Generation Problem, der dieses Generation Problem noch einmal ein bisschen zwingender macht. Denn er sagt, wir haben gute Gründe anzunehmen, dass auch andere Organismen Bewusstsein besitzen. Sprich, nicht nur menschliche Organismen oder Individuen haben Bewusstsein oder denen kommt eben die Eigenschaft zu, bewusst zu sein, sondern wenn wir uns höher entwickelte Lebewesen wie Hunde, Katzen, was es auch immer da gibt, sozusagen im Tierreich ansehen, dann würden wir sagen, in irgendeiner Form kommt denen auch Bewusstsein zu. Wenngleich wir sagen würden, denen fehlen irgendwelche höheren kognitiven Fähigkeiten. Sagt er, na, aber das ist auch nicht das, wovon wir reden, wenn wir vom Bewusstsein reden. Insofern sagt er auch, das Hard Problem ist eben das Hard Problem und ich sage Generation Problem dazu, weil es gibt keine leichten Probleme des Bewusstseins. Wenn wir vom Bewusstsein reden und eben in diesem Sinne diese subjektive Perspektive meinen, dann würden wir das auch anderen Organismen zusprechen, auch wenn die keine höheren kognitiven Fähigkeiten haben. Allerdings würden wir auch denen nicht den gleichen Grad vom Bewusstsein zusprechen und hier kommen wir natürlich schon in Probleme. Wenn wir jetzt von Graden vom Bewusstsein sprechen, sprich, es gibt Tiere, die sind höher organisiert, es gibt Tiere, die sind weniger hoch organisiert, es gibt Tiere oder Organismen, die sind auf einem ganz fundamentalen, einfachen Level organisiert, Einzeller, was auch immer, sind trotzdem Organismen, ja. Dann scheint es, dass es hier irgendwie eine Form von Kontinuität gibt. Wie ist das möglich, wenn das Entstehen oder das Werden von Bewusstsein überhaupt ein Problem ist? Wie können wir uns vorstellen, dass es sozusagen Stufen einer Entwicklung von Bewusstsein gibt? Er sagt, das ist ein Problem, nichtsdestotrotz, diesem Problem müssen wir in irgendeiner Form entgegenkommen. Wenn wir Bewusstsein als First Datum einer Bewusstseinstheorie annehmen. Schlussendlich kommt er dazu zu sagen, okay, was muss jetzt dann eine Bewusstseinstheorie leisten, wenn wir jetzt das Gesagte irgendwie uns anschauen? Er sagt, wir müssen erstens sagen können, was Bewusstsein ist. Wenn wir eine Bewusstseinstheorie entwerfen, müssen wir zweitens sagen, welche Dinge Bewusstsein besitzen, im Sinne von, der T-Shirt kein Bewusstsein, ich habe Bewusstsein, Sie haben Bewusstsein, der Hund von meinem Nachbarn hat Bewusstsein, hat eine Pflanze Bewusstsein, eine Frage. Sprich, wir müssen sozusagen sagen, was in unser ontologisches Set dessen, was Bewusstsein hat, aufgenommen wird und was nicht. Drittens, wie Bewusstsein in der physikalischen Welt entsteht, weil es scheint doch so, dass die Bausteine, mit denen unsere Welt zusammengebastelt ist, in irgendeiner Form ja, in Relationen stehen und die haben sozusagen in ihren relationalen Eigenschaften bestehende irgendwelche Notwendigkeiten und wir müssen jetzt trotzdem zeigen, wie sozusagen diese Notwendigkeiten der äußerlichen Eigenschaften der Dinge, also deren relationale Notwendigkeiten, mit dem Faktum des Bewusstseins in irgendeiner Form in Verbindung steht. Natürlich zuletzt die philosophisch relevanteste Frage, auf die wir wahrscheinlich niemals eine Antwort finden werden, nämlich warum es Bewusstsein überhaupt gibt. Also warum es überhaupt der Fakt ist, dass sich mein Tun und Handeln in irgendeiner Form so anfühlt, wie es sich anfühlt. Oder warum es nicht möglich gewesen wäre, unser Universum sozusagen so, wie es ist, in seinen ganzen Funktionen so ablaufen zu lassen, ohne dass irgendein Wesen in irgendeiner Form jemals sich dessen bewusst gewesen wäre, dass es etwas tut, dass es etwas handelt und dass es dazu kommt, die relevanten philosophischen Fragen zu stellen etc. Also sprich, diese letzte Frage, das ist sozusagen nur eine Beigabe, das ist die Frage, warum es überhaupt Bewusstsein gibt, auf das werden wir, glaube ich, nicht so schnell eine Antwort finden, zumindest werde ich Ihnen keine geben in diesem Seminar, also genau. Gut, Sieger geht jetzt weiter und zwar zunächst einmal, wenn er sagt, was er sich unter einer Bewusstseinstheorie vorstellt, versucht er sich zunächst einmal abzuarbeiten an dem, was Chalmers vorgeschlagen hat, was eine Bewusstseinstheorie leisten muss. Chalmers hat ja zwei sozusagen nicht fundamentale Prinzipien und ein fundamentales Prinzip einer Bewusstseinstheorie vorgestellt. Eines der nicht fundamentalen Prinzipien war das Prinzip der funktionalen Invarianz und ein fundamentales Prinzip wäre sozusagen die Zwei-Aspekte-Theorie der Information gewesen, die Chalmers vorgestellt hat. Wir haben darüber schon gesprochen, das mit der Zwei-Aspekte-Theorie der Information, ja, ziemlich spekulativ, hat Chalmers selber gesagt, ist irgendwie auch schwer verständlich. Sieger wird in seinem Aufsatz oder greift in seinem Aufsatz exakt diese Idee mit der Information wieder auf, kritisiert Chalmers, warum seine Zwei-Aspekte-Theorie der Information nicht funktioniert und gibt einen Vorschlag seiner Theorie der Information, die ziemlich abgefahren ist und die ich Ihnen versuche heute noch vorzustellen. Wir können dann darüber diskutieren, wenn ich fertig geredet habe, bevor mich schnell dadurch zu arbeiten. Was kritisiert Sieger am Prinzip der funktionalen Invarianz? Er sagt, wir haben darüber schon gesprochen, Chalmers kritisiert den Funktionalismus oder andere sozusagen materialistisch orientierte Theorien dafür, dass sie sagen, Bewusstsein ist in irgendeiner Form das Produkt oder ein Phänomen, das auftritt, wenn Systeme auf eine bestimmte Art organisiert sind. Er sagt, Bewusstsein basiert nicht notwendig auf solchen Organisationen, denn Bewusstsein ist etwas Fundamentales, weil eben Bewusstsein ist nicht identisch mit funktionalen Zuständen, kommt aber dann am Ende seines Aufsatzes dazu, ein Prinzip in Anschlag zu bringen, das aber genau darauf abzielt. Insofern er sagt, in irgendeiner Form ist Bewusstsein doch, und ich kann es nicht leugnen, mit funktionaler Organisation korreliert. Das Prinzip der funktionalen Invarianz besagt nichts anderes, wenn Sie sich daran erinnern, dass zwei auf dieselbe Weise funktional organisierte Organismen haben dieselben Bewusstseinszustände. Er sagt noch dazu feinkörnig funktional organisierte Organismen, aber das ist wurscht. Die beiden Systeme, die auf die gleiche Weise funktional organisiert sind, denen kommen auch dieselben Bewusstseinszustände zu. Das ist ein Prinzip, das er in Anschlag bringt. Er sagt auch, das ist kein besonders starkes Prinzip, weil er ja vorher genau das kritisiert hat. Insofern er gezeigt hat, dass es sehr wohl möglich ist, dass zwei voneinander getrennte Systeme die gleiche funktionale Organisation haben können, aber eben in dem Sinne nicht die gleichen Bewusstseinszustände. Jetzt bringt er aber dieses Prinzip in Anschlag. Sieger kritisiert genau das. Er sagt jetzt, wieso sollte eine fundamentale Eigenschaft von einem bestimmt funktional organisierten System abhängen? Chalmers hat doch gezeigt, dass funktionale Organisation keine notwendige Bedingung für Bewusstsein ist. Ergo, wieso sollte dann eine bestimmte funktionale Organisation einen ganz konkreten bestimmten Bewusstseinszustand hervorrufen? Das ist sehr widersprüchlich, zumal widerspricht das sozusagen auch selber Chalmers Idee der Fundamentalität des Bewusstseins. Das Argument basiert natürlich wiederum auf der Idee, dass keine Notwendigkeit in der Identität von funktional realisierten Zuständen und Bewusstsein besteht. Verstehen Sie die Kritik von Sieger? Das ist jetzt sozusagen keine Suggestivfrage, sondern nur, ob ich irgendwie dazu noch etwas sagen kann. Haben Sie das in Erinnerung, Chalmers Prinzip der funktionalen Invarianz? Das ist nämlich dann wichtig für Siegers weitere Argumentation.
Ja? Wie argumentiert Chalmers, dass zuerst das Funktionalität und Bewusstseinszustände nicht zusammenhängen, weil das ist jetzt nicht in Erinnerung?
Ich glaube, er greift dabei zurück auf seine Idee. Er bringt ja in dem Aufsatz, den wir von dem Kollegen hinter Ihnen gehört haben, der hat das sehr schön vorgestellt, und zwar bringt Chalmers das Gedankenexperiment einer Stückweisen. Er greift zurück auf sein Argument, ist die biologische Komponente, dass wir biologische Systeme sind, sprich die Chemie sozusagen, verantwortlich dafür, dass wir Bewusstsein haben. John Searle, ein anderer amerikanischer Philosoph, der sich über dieses Thema Gedanken gemacht hat, in seinem Buch Rediscovery of the Mind, macht den Vorschlag, dass es gerade an unserer Biologie liegt, dass Bewusstsein entsteht. Er sagt eben, Bewusstsein wird vom Gehirn quasi ausgeschwitzt und ist quasi nichts anderes wie zum Beispiel unsere Verdauung. Ja. Chalmers sagt, nein, an der Biologie liegt es nicht. Erstens, weil die Biologie schlussendlich auch auf mikrophysikalischen Phänomenen basiert, wo wir gesehen haben, eine Identität ist hier nicht möglich. Das ist das erste Argument. Das zweite aber, sagt er, es kann nur an der funktionalen Organisation liegen. Denn wir können uns ein Gedankenexperiment überlegen, wo wir schrittweise das, was unser Gehirn leistet, also sprich die biologische Komponente, Stück für Stück mit Siliziumchips ersetzen. Wenn wir dieses Gedankenexperiment durchspielen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Bewusstsein verschwindet Stück für Stück langsam, also mit jedem Teil und mit jedem Mikrochip, den ich statt einer bestimmten Gehirnregion einsetze, wird mein Bewusstsein weniger. Irgendwann ist mein ganzes Gehirn oder ein mehr als 50% meines Gehirns durch Mikrochips ersetzt worden und mein Bewusstsein ist ganz weg. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante, die passieren könnte, ich beginne mein Gehirn langsam mit Mikrochips zu ersetzen und ab einem gewissen Grad der Ersetzung, ab einem bestimmten Punkt geht es flapp und das Bewusstsein ist ganz weg. Ich habe vorher ein ganz normales Bewusstsein, aber bei einem bestimmten Grad sozusagen des Ersetzens geht's, der Lichtschalter wird umgelegt, es ist schwarz, kein Bewusstsein mehr da. Das wäre die zweite Variante. Oder die dritte Variante, es ändert sich gar nichts. Chalmers argumentiert für die dritte Variante, dass sich nämlich gar nichts ändert. Insofern er nämlich sagt, der Kollege hat das vorgestellt, wir können uns überlegen, wir ersetzen einen Teil des Gehirns nur so weit, dass sozusagen, er hat glaube ich ein absurdes Argument gebracht, insofern er sagt, wir können uns vorstellen, dass ein bestimmter Teil des Gehirns mittels sozusagen eines Siliziumchips ersetzt wird und wir könnten einen Schalter einbauen und genau, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, können Sie sich erinnern, wie das mit dem Schalter nochmal funktioniert?
Also ins biologische System
werden die Mikrochips eingebaut.
Zusätzlich sagen wir jetzt ein Mikrochip eingebaut und man kann sich mit dem Schalter aussuchen, ob man in diesem System jetzt mit dem biologischen Teil arbeitet oder ob man den biologischen Teil, also einen Teil des biologischen Teils, ersetzt durch den Mikrochip. Und wenn man jetzt hin und her schaltet, meint Chalmers, würde im Prinzip sich nichts ändern.
Genau, weil nämlich das System würde es selbst nicht merken, wenn man hin und her schaltet. Das ist der Witz an der Sache, genau. Das System würde es selbst nicht merken. Ergo, das Argument spricht eher dafür, dass die funktionale Organisation eines Systems dafür verantwortlich ist, dass ein bestimmtes qualitatives Erleben da irgendwie mitspielt. Jetzt greift er genau auf dieses Argument zurück, dass nämlich das funktionale Erleben scheinbar oder die funktionale Organisation scheinbar mit dem Erleben mehr korreliert ist als das biologische System und sagt ihm, wenn das de facto so ist oder wenn wir das annehmen, sprich wenn das Gedankenexperiment sagt, dann kommen wir dazu, das Prinzip der funktionalen Invarianz anzunehmen. Dann dürfte nämlich funktionale Organisation tatsächlich in irgendeiner Form etwas mit dem Erleben zu tun haben. Ich glaube, das ist das Argument. Also er greift sozusagen auf das Argument, das er eigentlich gebracht hat gegen die Annahme eines Biologismus, greift er auf und nimmt dafür her, dass er eben sein Prinzip der funktionalen Invarianz argumentiert.
Ja.
Ja. Aber, was sagen Sie?
Naja, also mir war unklar, worauf sich jetzt Sieger bezieht, also auf die ursprüngliche Argumentation von Chalmers. Also Sie haben gesagt, er widerspricht sich dann selbst, wenn er sagt, ja, aber Funktionalität korreliert doch dann. Also ist
ja, weil zuerst ausgeschlossen wurde, also wenn man die sag ich jetzt, wenn man zur Reduktion zurückweist und sagt, Funktionalität hat nichts mit Erleben zu tun, wie komme ich dann dazu, dass ich schlussendlich doch sage, das ist Chalmers Standpunkt, also zu Beginn, glaube ich, führte das doch so ein. Und wenn er es nicht in dem Aufsatz einführt, dann zumindest in seinen anderen Büchern. Also von Pierre her wissen wir, dass, oder von Pierre in diesem Seminar, darum habe ich auch diesen Text genommen, wird das ganz einschlägig behandelt. Der sagt ganz klar, dass funktionale Organisation, egal ob sie jetzt feinfunktional ist oder grobfunktional ist, erinnern Sie sich an den Text, der sagt, wir haben zwei Schaltpläne, der eine ist irrsinnig komplex und hat lauter kleine Striche und der andere ist eher so ein allgemeiner, wo man nur so große funktionale Pfeilchen sieht und so weiter, wie die Fabrik funktioniert. Egal welchen Plan wir hernehmen, wir können uns bei beiden Plänen sozusagen nicht vorstellen, dass irgendwie eine Notwendigkeit zwischen dem Erleben und dieser funktionalen Organisation herrschen sollte. Ohne diese Argumente zu wiederholen, Sie können sich eh daran erinnern, wenn wir das hernehmen, und ich glaube, Chalmers würde genau dasselbe ebenfalls behaupten, das ist sein Argument gegen den Funktionalismus, nämlich dass Zombies wahr sein könnten, nämlich im Sinne von, es gibt Systeme, die haben Bewusstsein, und wenn wir jetzt von dem System ein Duplikat herstellen, das genauso funktional organisiert ist, könnte es dennoch sein, dass dieses System kein Bewusstsein besitzt. Das Argument ist das, dass zwischen Bewusstseinszuständen und funktionaler Realisierung keine notwendige Identität besteht. Das ist das Argument und ich glaube, auf das stützt sich Chalmers auch in diesem Aufsatz. Insofern ist es dann komisch, wenn ich sage, es herrscht keine notwendige Identität, dass ich dann trotzdem sage, irgendwie hängt es miteinander zusammen und es scheint sogar so zu sein, dass es an der feinkörnigen funktionalen Organisation liegt, dass Systeme, die feinkörnig gleich funktional organisiert sind, denselben Bewusstseinszustand hervorbringen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Widerspruch, wäre das in sich. Wie gesagt, er stellt das ja nur sozusagen als einen Stützpfeiler. Er sagt aus dem Grund, glaube ich, sagt auch ganz konkret, dass das, also das Prinzip der funktionalen Invarianz und das Prinzip der strukturellen Kohärenz, also sprich, dass zwischen, wenn sich im funktionalen Zustand eines Organismus oder eines Systems etwas ändert, gibt es eine Entsprechung sozusagen in der Änderung der Erlebnisstruktur. Also sprich, die Struktur des Systems und die Struktur des Erlebens, wenn sich in dem einen was ändert, ändert sich dem anderen was. Das ist sozusagen das Prinzip der strukturellen Kohärenz. Die funktionale Invarianz besagt, ein feinkörnig organisierter Organismus oder System und ein zweiter, die genau identisch gleich organisiert sind, denen kommen die beiden gleicherweise dieselben Bewusstseinszustände zu. Er sagt, diese beiden Prinzipien sind weiche Prinzipien, sind keine notwendigen Prinzipien, sind Prinzipien, die wir annehmen, weil wir quasi wahrscheinlich so etwas wie einen minimalen Materialismus zugeben müssten, wie das Bierre irgendwie formuliert hat. Ja. Auch wenn es problematisch ist, auch wenn wir sagen, es herrscht keine Identität, wenn wir eine Bewusstseinstheorie werfen wollen, dann gebe ich vor, diese zwei nicht notwendigen Pfeiler sollten wir annehmen, weil es irgendwie sinnvoll ist. Er sagt aber, es gibt ein sozusagen fundamentales Prinzip, ein notwendiges Prinzip, wo er sagt, dafür würde ich plädieren, das ist ein notwendiger Pfeiler einer Bewusstseinstheorie, das ist die Zwei-Aspekte-Theorie der Information. So hätte ich das verstanden in dem Aufsatz.
Zu dem, was Sie gesagt haben.
Ja.
Chalmers schreibt hier noch, bevor es diesen drei Endpunkten geht, Experience may arise from the physical, but is not entailed by the physical. Ich glaube, also dieses Aber es folgt nicht daraus. Ich glaube, das ist der Punkt.
Ja,
aber es nicht davon arise, ich glaube, das sagt er eh nicht, oder? Dass es das nicht tut. Insofern ist ein Argument dann doch wieder kohärent zu dem, was er vorgesagt hat.
Ja, aber das finde ich eine extreme widersprüchliche Position, wenn ich sage, okay, ich kann mir eigentlich keinen anderen Reim drauf machen. Irgendwie bringt das physikalische Bewusstsein hervor, na okay, nona nicht, ja. Irgendwie bin ich ein physikalisch realisierter Organismus und ich habe Bewusstsein, ergo komme ich zu der Annahme, irgendwie muss die physikalische Realisierung für meinen Bewusstseinszustand relevant sein, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht enthält, sprich, ich kann nicht Bewusstsein durch physikalische Zustände erklären, und er argumentiert ja auch, und es ist ontologisch so, dass ontologisch gesehen ist Bewusstsein etwas anderes als das materiell, sozusagen materiell physikalische, ja? Ist etwas anderes, ist ontologisch gesehen auch etwas anderes. Also ich kann es nicht nur nicht erklären, sozusagen aus einem erkenntnistheoretischen Aspekt, sprich, das Physikalische enthält nicht a priori das Mentale, sage ich jetzt mal, sondern es ist auch noch etwas ontologisch Zusätzliches, ja. Das ist eine sehr starke Annahme und da kann ich dann nicht sagen, okay, irgendwie gibt es zwei fundamentale Sachen, aber das eine Fundamentale bringt doch irgendwie das andere hervor oder ist miteinander notwendig irgendwie korreliert. Das verstehe ich halt nicht ganz.
Ich verstehe die Kritik nicht ganz.
Tatsächlich, wieso nicht? Weil, wie soll das funktionieren?
Ja,
was ist eine Abhängigkeit?
Dass es zusammenhängt, aber eben doch durch dieses Emergenzproblem und so, was auch der Nagel sagt, das ist eben genau das Problem, dass es nicht nur aus dem entstehen kann, und also dass es nicht in Wirklichkeit doch nur funktional ist, also reduktionistisch funktional ist, sondern dass von Anfang an irgendwie etwas Fundamentales dabei sein muss, damit das überhaupt eben im Zusammenhang mit dieser funktionalen Organisation entstehen
okay,
kann.
Okay, geschenkt, dann sage ich, warum nennen wir nicht genau dieses Fundamentale, was da dabei sein muss und was nicht beim Physikalischen enthalten ist, warum nennen wir nicht einfach sozusagen, um des Arguments willen, warum nennen wir nicht das eigentlich Bewusste? Warum sagen wir nicht, das ist das eigentlich Bewusste und alles andere, das, was sozusagen mit den physikalischen Zuständen korreliert ist, etc., das ist eigentlich das gar nicht wirklich Bewusste. Dann hätten wir trotzdem wieder eine Sphäre, die von der anderen Sphäre, das, was wir das eigentlich Bewusste nehmen, das, was nämlich dazukommt, die zusätzliche Zutat zu dem, hätten wir wieder komplett getrennt davon. Ergo, wie soll das komplett Getrennte auf dem basieren, was das Physikalische ist? Ja? Geschenkte Sache, dass er sagt, sowieso von Anfang an kognitive Eigenschaften etc., da haben wir kein Problem, das zu erklären. Das sind so, sogenannte Easy Problems nach Chalmers. Ja? Aber das Hard Problem ist genau das subjektive Erleben. Da können wir uns nicht erklären, was es sozusagen, das ist schon die zusätzliche Eigenschaft, das ist schon genau das, was irgendwie das Problem ist. Da können wir uns nicht vorstellen, wie das in irgendeiner Form korreliert sein soll. Und trotzdem kommt das schlussendlich dazu zu sagen, Korrelation. Behalten Sie das im Hinterkopf, ich mache mal schnell das Referat fertig dann, oder stellen Ihnen kurz den Text noch weiter vor. Ziger kommt nämlich genau dazu zu sagen, nämlich dann eigentlich das, was Chalmers vorstellt, ist nichts anderes. Erstens ist eine starke Emergenztheorie und im Wesentlichen ist es so etwas wie ein Epiphänomenalismus. Epiphänomenalismus bedeutet nichts anderes. Es gibt ein Phänomen, ein Epiphänomen, das heißt, sprich ein Phänomen, das auf etwas anderem fußt.
Ich zeige Ihnen das kurz, damit Sie dann verstehen.
Also, wenn Sie sich vorstellen, da haben wir das ist wieder mal eine super Skizze, ich sage es Ihnen. Ich hoffe, Sie verstehen dann tatsächlich mehr und nicht weniger. Okay, angenommen, wir hätten zwei Ebenen. Das Mentale hat seinen eigenen Bereich, das Physikalische, Materielle, wie auch immer, funktional, hat seinen eigenen Bereich. Was bedeutet Epiphänomenalismus? Epiphänomenalismus bedeutet, das Physikalische wirkt kausal auf das Physikalische. Sie können sich dann diese Reihe ad absurdum, ad infinitum, wollte ich sagen, weiter vorstellen. Weiters ist es so, dass das Physikalische scheint das Mentale hervorruft. Verwunderlicherweise sind all unsere physikalischen Prozesse mit mentalen Prozessen korreliert, aber es gibt keine quasi Kausalität von den mentalen Prozessen zu den physikalischen Prozessen. Das ist ein Problem, denn angenommen, ein bestimmter Zustand in meinem Körper ruft sozusagen jetzt ein bestimmtes Erleben hervor, wo wir schon mal nicht verstehen können, wie das überhaupt notwendig sein kann, dass ein bestimmter Zustand einen mentalen Zustand hervorruft. Geschenkt, es sei so. Kommen wir dazu, mein Körper sagt, der Magen grummelt, Säure schießt ein, meine Magenwände fangen an irgendwie zu verätzen, es gehen Nerven über meinen Rückgrat, so gehen Nerven, Informationen und so weiter zu meinem Gehirn und es zeigt sich in meinem Gehirn, ich habe Hunger. Ich habe Hunger und ich überlege mir dazu, ich kann jetzt nicht essen gehen, weil ich stehe gerade hier vor Ihnen und versuche Ihnen was zu erklären. Ergo, ich gehe erst in einer Stunde essen. Ich gehe ins nächste Restaurant, wo gehe ich hin? Ich glaube, ich gehe zum Herrn Josef. Was mache ich? Ich glaube, ich bestelle mir Eiernockerl. Wie könnte diese sozusagen Kette an mentalen Ereignissen, wie könnte diese Kette etwas im Physikalischen bewirken? Laut dem Epiphänomenalismus gar nichts. Laut dem Epiphänomenalismus ist das, was ich mir da denke und das, was ich will und das, was mich dazu bringt, irgendetwas anderes zu tun, meine ganzen Intentionen und so weiter, hat sozusagen keine Relevanz für das, was sich dann tatsächlich in meinem Organismus abspielt, nämlich die Kausalität, es bildet sich da was, Unwohlsein etc. im Gehirn und so weiter. Irgendwann komme ich dazu, dass mich mein Organismus irgendwie rein deterministisch aus diesem Raum rausbewegt und ich dann vielleicht glücklicherweise doch irgendwie beim Herrn Josef land und meine Eiernockerl esse, nur dazu hat sozusagen die kausale Kette da oben, nämlich das Mentale, nichts beigetragen. Es ist sozusagen bloßer Zufall, dass das, was sich da oben abspielt, tatsächlich auch mit dem übereinstimmt, was da unten passiert. Und das ist relativ unplausibel. Und das sagt zum Beispiel Chalmers selber in seinem Aufsatz Consciousness and its Place in Nature. Er sagt, es ist extrem kontraintuitiv, dass das Mentale keine kausale Wirkung auf unser Handeln ausübt. Und wenn unser Handeln lediglich durch das Physikalische realisiert ist, dann stellt sich die Frage, wie kann das Mentale auf unser Handeln wirken, was es ja de facto gut, was es ja de facto tut, aber nach dem Epiphänomenalismus nicht möglich ist. Das heißt, Sie, dann wollten Sie das sagen. Nein, Epiphänomenalismus kommt eigentlich von einem Biologen, der heißt Huxley, so wie der Aldous Huxley, der Schriftsteller, der, glaube ich, Brave New World geschrieben hat, der aber scheinbar irgendwie doch mit seiner Familie verwandt ist. Da hat es einige Wissenschaftler gegeben. Ja, ein Wissenschaftler aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, der diese Theorie aufgestellt hat, dass man Bewusstsein irgendwie nicht reduzieren kann, aber der in etwa zeitgleich ist wie mit dem, dem Gary die ganze Zeit strapaziert. Wie hat er geheißen? Dubois-Bremont. Genau.
Aber das wird nur so gedacht und nicht umgekehrt, dass das Mentale auf das Physikalische
wirkt. Nein, das ist Epiphänomenalismus, bedeutet, das Mentale ist ein Epiphänomen des Physikalischen. Sprich, Epiphänomen bedeutet, es tritt auf, wenn bestimmte physikalische Zustände realisiert sind. Das Physikalische wirkt aber nur auf das Physikalische und es ist rein zufällig, dass das Mentale tatsächlich mit dem Physikalischen so korreliert ist.
Wie heißt denn das Gegenteil?
Ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel einen Interaktionismus, der würde besagen, dass das Mentale eine eigene Region ist und das Physikalische eine eigene Region ist. Und es wird dann wahrscheinlich so ausschauen, ich weiß nicht, also Moment, das ist das Falsche. Das wird dann wahrscheinlich so ausschauen. Bitte nehmen Sie es nicht zu ernst, ich bin froh, dass mich niemand filmt, wird es nicht ganz sagen. Ja. Also ich würde so ausschauen, ich mache einen Blödsinn, das mache ich doch so. So drauf, dann gibt es dieses, dann gibt es wieder so, dann ruft es da so vor, dann ruft es da so vor, dann ist das, dann ist es so. Also Sie sehen, etwas physikalisch Realisiertes ruft etwas Mentales hervor, das Mentale ruft etwas anderes Mentales vor, das wirkt wieder auf das Physikalische etc. Also sprich, da gibt es eine Interaktion, da gibt es zwei getrennte Bereiche. Das Problem ist, so etwas haben wir in gewisser Weise schon bei Descartes kennengelernt.
Ein Substanzdualismus ist nichts anderes als eine Form von Interaktionismus. Wir haben zwei voneinander komplett getrennte ontologische Bereiche, und wenn wir diese Bereiche tatsächlich vollkommen getrennt ontologisch annehmen, dann kommen wir zu dem Problem, dass wir nicht erklären können, wie zwei voneinander komplett getrennte ontologische Bereiche überhaupt aufeinander wirken können. Ja? Descartes hat dann angenommen, es gibt so etwas wie eine Zirbeldrüse irgendwo, und da tut sich irgendwie ganz feinkörnig, tut sich da das Mentale irgendwie realisieren und kann irgendwie kausal wirken. Der Witz an der Sache ist, dass wir da trotzdem auch immer wieder, wir denken immer in dieser Dualität, das Mentale ist das schlichtweg nicht räumliche, nicht ausgedehnte Erlebende, und das Physikalische ist das Materielle, das tatsächlich so kausal wirkt, wie wir das kennen, nämlich eine Ursache bringt notwendig eine Wirkung hervor. Im Sinne von zwei Billardkugeln stoßen aufeinander. Und das ist das Problem. Und wenn wir eben Chalmers in dem Sinne ernst nehmen und sagen, okay, das Mental ist was Getrenntes, aber nichtsdestotrotz haben wir so etwas wie physikalische Realisierung, und das ergibt sich auch mit seinem Informationsbegriff in Wahrheit, ja. Dann tritt auf einmal Bewusstsein als bloßes Epiphänomen auf. Wir können nicht erklären, wie Bewusstsein tatsächlich kausale Relevanz hier haben könnte. Und das ist genau das, was Sieger kritisiert in seinem Text. Bitte, Sie, haben Sie eigentlich jetzt schon gesagt, dass Sie wollten?
Nein, genau, bitte. Ich wollte fragen, ob im vorigen Beispiel die mentalen Zustände auch Kausalitätsbeziehungen stehen. Also ob die dann, oder ob die einfach nur durch
Wie meinen Sie?
Wir haben jetzt die Dinger weggemacht.
Ja, ja, genau.
Vorher war es. Also nur im Physikalischen zum Mentalen, aber das Mentale hat untereinander überhaupt keine.
Oh ja, das Mentale kann untereinander auch miteinander in irgendeiner Form verbunden sein, aber auch selbst diese Verbindung wäre wiederum bloß zufällig. Ja? Auch hier hätte das Mentale sozusagen nichts, dass es irgendwie zurückwirkt auf das Physikalische. Ja? Das andere, wir können das auch oben gestrichen lassen, da läuft das eine, da läuft das andere, aber das Mentale wirkt trotzdem in irgendeiner Form zurück, ja? beim Interaktionismus. Ich mag solche so plakative irgendwie Beschreibungen, es gibt den Epiphänomen, es gibt den Interaktionismus, aber im Wesentlichen kann man da noch recht gut eine Idee ausdrücken und kann auch ganz gut zeigen, irgendwie, warum etwas, wo meine Annahme irgendwie absurd sein könnte. Ja? Also ich finde gerade den Epiphänomenalismus ist was extrem kontraintuitives. Wieso sollte? Also das wäre voll. Warum zum Beispiel, ein anderes Beispiel, jetzt fühle ich mich irgendwie provoziert, warum zum Beispiel, was ist der Grund dafür, ja? Wollen wir sozusagen von einem naturalistischen Fehlschluss absehen, ja? Was ist der Grund dafür, dass zum Beispiel, wenn wir uns in den Finger schneiden, wenn wir unseren Organismus verletzen, warum ist der zum Beispiel dieses Schmerz, also warum ist diese Verletzung mit einem Schmerzempfinden korreliert? Warum ist nicht alles, was sozusagen unserem Organismus schadet, mit dem Glücksempfinden korreliert und alles, was sozusagen unserem Organismus gut tut, mit Schmerzempfinden korreliert? Man würde sagen, klar, wegen der Biologie, wegen der Evolution, wir wären schon längst ausgestorben, wenn das, was uns sozusagen schade, nicht Schmerzen hervorrufen würde, sondern Glücksgefühle, weil dann würden wir ständig dazu neigen, unseren Organismus quasi niederzumachen. Ich gebe Ihnen ein kleines Gegenbeispiel. Ich trinke sehr gern Bier. Am liebsten würde ich am Abend 10 Bier trinken. Wenn ich jeden Tag 10 Bier trinken würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht vor Ihnen stehen und mich mit Ihnen unterhalten, sondern ich würde wahrscheinlich in 5 Jahren 1 Liter Schnaps pro Tag trinken und 2 Jahre später wahrscheinlich gar nicht mehr da sein. Ich war früher ein extrem starker Raucher. Ich habe es mir, das war eine anstrengende Sache, sich das abzugewöhnen. Am liebsten würde ich noch immer jeden Tag 50 Zigaretten rauchen. Ja? Ich sag's Ihnen. Was sagt uns da die Evolution dazu? All das, was uns Spaß macht. Die Evolution würde wahrscheinlich sagen, das ist ein bloßes Epiphänomen. Sie bilden sich das alles nur ein. In Wahrheit sind das alles Schmerzen, was Sie empfinden, und Sie sind nicht, das ist alles irgendwie nicht richtig zusammengebastelt. Bier schmeckt Ihnen eigentlich gar nicht, Zigaretten sind eigentlich gar nicht gut, weil das schadet ja alles Ihrem Organismus. Würden Sie das weiter so betreiben, dann ist es so. Ergo, irgendwas kann mit dieser Argumentation nicht stimmen. Wir können uns nicht erklären, warum bestimmte Phänomene mit bestimmten anderen Phänomenen korreliert sind. Ja? Es scheint nach dem Epiphänomenalismus zufällig zu sein, dass es so passiert. Und dem würde ich mal sozusagen intuitiv widersprechen. Ich glaube nämlich, dass Mentale sehr wohl kausale Wirksamkeit hat, wir wissen nur nicht wie. Und ich würde auch behaupten, dass es nicht zufällig ist, dass bestimmte Zustände mit anderen Zuständen korrelieren. Die Frage ist nur, wie. Ich glaube nicht, dass man das lösen kann, indem man sagt, funktionale Organisation ist dafür zuständig. Ich glaube, dass das, wenn man das ausschließt, dann muss man irgendwelche anderen Prinzipien finden oder man muss irgendwie konsequent in seiner Argumentation sein. Vielleicht bin auch ich hier, vielleicht sitze auch ich sozusagen einem Fehlschluss auf. Ich glaube einfach nur, Sie kann ich nie überzeugen, aber das ist der Grund dafür, warum ich das so sehe. Wenn Sie es, ja, genau. Ich bin schon gespannt auf Ihre Arbeit. Ich glaube, Sie waren dann und Sie dann und dann Sie. Bitte, ja. Genau, und da sage ich mal, es ist komplett kontraintuitiv, genau diese Annahme, denn warum sind de facto tatsächlich abträgliche Dinge mit Schmerzen korreliert und nicht mit etwas anderem? Es ist, wenn man es von der Perspektive betrachtet, scheint es auf einmal, dass alles zufällig ist und ich habe überhaupt keine konkreten keine konkreten Daten mehr an der Hand. Es ist so, wie Nagel sagen würde, Emergenz, ja. Wenn ich Emergenz annehme, dann ist es so, dass ich aufgrund von einem bestimmten Organisationslevel sage ich, auf einmal geht es klick und dann ist Bewusstsein da. Und ich hätte aber sozusagen keine Argumente an der Hand, warum ich erklären könnte, dass das, was jetzt auftritt, tatsächlich mit dem zu tun hat, was da jetzt auf der physikalischen Ebene passiert. Das wäre ein bloßer Zufall, das wäre Magic. Ja? Da könnte ich alles annehmen. Da könnte ich sagen, es hat gar nicht damit zu tun, dass mein Organismus einen bestimmten Funktionsgrad hat, sondern es hängt damit zusammen, dass meine Umwelt gerade Sie alle da sind. Deswegen habe ich jetzt diesen Bewusstseinszustand, egal was für einen internen funktionalen Zustand ich habe. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Es wird beliebig und genau das wäre auch der Fall, wenn wir einen Epiphänomenalismus annehmen. Es wäre zufällig, dass dieses Erleben gerade mit diesem konkreten physikalischen Zustand korreliert ist. In Wahrheit sage ich darüber gar nichts aus. In Wahrheit sage ich nur, es gibt physikalische Zustände und Bewusstsein, da kann alles passieren. Ich kann überhaupt nicht erklären, warum Sie gerade mich sehen und warum dieses subjektive Erleben gerade aufgrund dieses physikalischen Zustands oder funktionalen Zustands, in dem Sie sich befinden, warum das gerade so auftritt und nicht ganz anders. Sprich, es kann quasi kein Pfeiler einer Bewusstseinstheorie sein, weil hier müsste ich erklären können, und das versucht ja Chalmers mit seinem Prinzip der strukturellen Kohärenz, warum bestimmte Änderungen im funktionalen Zustand auch, oder warum, oder das zumindest, bestimmte Änderungen im funktionalen Zustand mit Änderungen in der Struktur des Erlebens in irgendeiner Form zusammenhängen müssen. Ja? Und wenn ich das behaupte, wenn ich sage, wenn sich das ändert, dann ändert sich das, und es ist nicht nur auf der Basis von, ich sage jetzt mal Magic, oder, wie Leibniz das angenommen hat, aufgrund einer prästabilierten Harmonie, sprich, wir sind so eingerichtet, dass mein Erleben, Leibniz hat es so gesagt, er hat gesagt, wir haben einerseits die Reihe von mentalen, eine Reihe von mentalen kausalen Ketten, also sprich das Mentale ruft das Mentale hervor, ruft das Mentale hervor, ruft das Mentale hervor, und dann haben wir eine Kette von physikalischen Kausalitäten, das Physikalische ruft das Physikalische hervor, ruft das Physikalische hervor. Beide haben aufeinander überhaupt keine Einwirkung. Er reagiert damit auf Descartes, weil er sagt, ich kann nicht verstehen, wie es zwei voneinander komplett getrennte Seinsbereiche geben kann, die aber dann irgendwie aufeinander kausal wirken. Das kann man schwer verstehen. Dagegen haben schon, ich glaube, Arnaud und so weiter haben da auch dagegen argumentiert. Ja. Leibniz versucht sozusagen dagegen zu argumentieren, indem er sagt, okay, das Mentale ist schon was Eigenständiges, das lässt sich nicht mechanisch erklären, trotzdem gibt es die Ebene sozusagen der Mechanik, da laufen physikalische Gesetzmäßigkeiten ab. Und die beiden, dass die beiden irgendwie miteinander übereinstimmen, dass das, was in der Mechanik passiert und das, was da auf der Ebene des Mentalen passiert, dass das dasselbe ist, das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich zwei Uhren nebeneinander stelle und sie genau auf dieselbe Zeit einrichte, sie dann aufziehe und sie laufen ganz genau parallel. Es ist einfach sozusagen parallelisiert, das ist der Begriff der prästabilierten Harmonie. Wer hat diese prästabilierte Harmonie eingerichtet? Sie können es sich eh vorstellen. Es muss sozusagen jemanden geben, der dieses Wunder, und ich glaube, manche Leute haben das wahrscheinlich sogar als einen Beweis dafür gesehen, dass es jemanden gibt, der diese Harmonie eingerichtet haben könnte, weil sonst könnten wir nicht verstehen, wie das Mentale tatsächlich mit dem, was auf der physikalischen Ebene passiert, in irgendeiner Form, in irgendeiner sinnvollen Weise miteinander zusammenhängt. Ja? Jetzt habe ich mich... Ja, bitte?
Aber es könnte im Phänomenalismus zu dem Beispiel, das Sie gebracht haben, mit dem Essen gehen dann später. Das sind kognitive Planungsvorgänge sozusagen, die jetzt nicht unbedingt dieses, wie es sich anfühlt, beinhalten, also was jetzt glaube ich nicht unbedingt in diesem Sinne Bewusstsein sein muss. Und ja. Ich meine, ich bin jetzt auch kein großer Fan des Epiphänomenalismus, aber ich kann mir noch etwas so fragen, zum Beispiel, wie ist das zum Beispiel, wenn man Alkohol trinkt oder psychoaktive Sachen oder Psychopharmaka und so weiter, da wird ja ganz eindeutig materiell im Hirn etwas verändert, es werden Neurotransmitter und so weiter ausgeschüttet und danach eben fühlt es sich komplett anders an. Also das ist ja eigentlich für den Organismus par excellence, also irgendwie ein bisschen was muss schon da sein.
Nicht par excellence, also mit Epiphänomenalismus hat das nichts zu tun, sondern eher mit dem Grundsatz des minimalen Materialismus, den Gehry vorgestellt hat, dass wir davon ausgehen können, dass tatsächlich eben aufgrund dieser Fakten, die sich uns empirisch so darstellen, dass wir eben, wenn wir Aspirin nehmen, die Schmerzen weggehen, dass wir, wenn wir psychoaktive Substanzen nehmen, sich unser ganzes Bewusstsein sozusagen von der Welt irgendwie verändert oder zumindest unsere Inhalte oder vielleicht auch sogar das Erleben, wie auch immer, ja. Das ist quasi kein Beweis für den Epiphänomenalismus, sondern würde genauso eher dagegen sprechen, weil selbst in diesen Situationen, wo sich etwas durch etwas anderes ergibt, ist das, was sich mental bei mir tut, nichtsdestotrotz relevant dafür, was sich in meinem Körper tut. Ja? Angenommen, Sie werfen sich die psychoaktive Substanz ein und es passiert etwas und auf einmal denken Sie, das wird mir jetzt irgendwie doch zu anstrengend, jetzt würde ich gerne aufhören damit und es geht aber nicht. Und dann bekommen sie Angst und diese Angst drückt sich darin aus, dass sie auf einmal irgendwie tut ihnen dann was weh und auf einmal realisiert sich etwas in ihrem Körper, das sich aber ursprünglich sozusagen nur in ihrem Erleben realisiert hat. Ergo, der Epiphänomenalismus kann in dem Sinne nicht wahr sein. Ja? Sprich, auch hier ist es so, dass das Erleben ja relevant ist für das, was sich in irgendeiner Form dann kausal realisiert. Wenn Sie Angst bekommen, dass Sie das Spital aufsuchen, wovon ich abraten würde.
Alles, was ich erlebe, auch diese Angst wiederum auf physikalische Vorgänge zurückzuführen. Das wäre dann kein Hin und Her, sondern immer nur einseitig eben von der physikalischen Ebene auf die Mentalität.
Da wollte ich sagen, das ist für mich sozusagen... Das ist für mich kein Argument, weil ich nicht verstehen könnte, warum tatsächlich einen bestimmten physikalischen Zustand ein epiphänomenaler Zustand korreliert. Das sage ich ja gar nichts aus. Wenn ich etwas über Bewusstsein sagen will, will ich etwas über mein subjektives Erleben sagen. Wenn ich den Epiphänomenalismus sage, sage ich etwas über die kausale Realisation, die physikalische Realisation, und ich sage aber nichts über das Erleben. Aus dem Grund nämlich nicht, weil dieser physikalischen Realisation jederzeit irgendeine andere Form von Erleben korrespondieren könnte und ich könnte keine Notwendigkeit herstellen. Weil eben Notwendigkeit Identität erfordert und diese Identität eben nicht hergestellt werden kann zwischen diesen Zuständen oder zwischen diesen beiden Seinsbereichen. Oder? Nein, das ist keine Spekulation, das ist das Argument, das wir sozusagen durchgekaut haben. Identität bedeutet Notwendigkeit. Subjektive Zustände sind nicht identisch mit physikalisch realisierten Zuständen. Wenn wir das gelten lassen, dann besagt der Epiphänomenalismus nichts anderes, als dass sich physikalisch etwas realisiert, dem zufälligerweise etwas korrespondiert, aber es könnte auch erst ganz was anderes korrespondieren. Ergo sage ich etwas nur über die physikalische Realisation und nichts über den Erlebniszustand des Subjekts aus. Ich will aber gerade diesen Erlebniszustand erklären. Wie kann ich das, wenn ich so eine Theorie annehme? Schwer. Und wegen der Frage, wegen meines Beispiels, der Hunger und so weiter. Es ist ja das Gefühl des Hungers, das mich dazu veranlasst, diese Überlegungen anzustellen. Ja? Insofern ist es nicht ein lediglich kognitiver Aspekt, sondern es ist sozusagen etwas, das ich erlebnismäßig gegeben habe und das mich dann dazu bringt, etwas zu essen. Und das, oder zum Beispiel, wenn sich Angst manifestiert. Angst ist ein subjektives Gefühl, das ist bei jedem anders, das manifestiert sich auch bei jedem anders. Wenn ich fragen will, wie es sich bei mir physikalisch auswirkt, dann hat dieser subjektive Erlebniszustand der Angst zur Folge, dass ich anfange zu schwitzen. Und ich fange nicht vorher an zu schwitzen, bevor ich Angst habe, sondern ich fange an zu schwitzen, nachdem ich Angst bekommen habe. Ich weiß nicht, ob diese Beispiele alle so schlecht sind, aber ich denke mal intuitiv, ich frage mich, warum ich jemanden vom Epiphänomenalismus also abbringen muss, weil das intuitiv so überhaupt nicht verständlich ist für mich, aber vielleicht bin ich da zu sehr irgendwie verkopft. Ich glaube, Sie wollten noch, oder hat sich das eh schon wieder erhöht? Sie, das ist schon, ich werde, sollen wir kurz das Referat fertig machen und nachher noch ein bisschen weiter diskutieren? Obwohl, es ist wahrscheinlich, oder ist es Ihnen lieber, wir diskutieren ein bisschen über das weiter und, weil ich weiß nicht, ob Sie das Doppelspaltexperiment sofort, ich muss Ihnen nur dazu sagen, dass ich auf den Ausdrucken zwei Fehler draufgeschrieben habe, das sage ich Ihnen gleich, sofern wir nicht dazu kommen, ja. Und zwar betrifft das, ich sage es Ihnen und dann können wir weiter von mir, ich skippe das alles. Also wir haben jetzt die zwei Aspekte der Theorie der Information, Sie haben den Text eh gelesen, sagt eben Sieger, das ist auch problematisch, weil eben Chalmers sagt, Information muss immer physikalisch realisiert sein. Wir verstehen aber nicht, wie physikalische Realisation etwas Mentales hervorbringen kann. Sprich, wir haben die ganze Zeit irgendwie so etwas wie physikalische Zustände, die Erleben hervorbringen, aber Erleben, das sozusagen nichts hervorbringt, wir hätten sozusagen ein bloßes Epiphänomen. Das ist seine Kritik. Ja. Wir können dann jetzt weiter darüber streiten. Insofern sagt er, Sieger, Chalmers Prinzipien zu erinnern, starke Emergenztheorie, sprich funktionale Organisation, informationsbasierte Realisierung, kausale, ergo tritt auf einmal Bewusstsein auf. Von Nägel wissen wir, Fundamentalität des Bewusstseins und Zurückweisung der Emergenz bilden Prämissen für den Panpsychismus. Sieger sieht das genauso. Ja? Außerdem sagt dem Sieger, der Panpsychismus wird ironischerweise durch eine naturwissenschaftliche Theorie gestützt, nämlich die Darwinsche Evolutionstheorie. Wenn Bewusstsein gegebenermaßen tatsächlich etwas Fundamentales ist, dann können wir uns nicht erklären, warum es auf einmal plötzlich aufgetreten ist innerhalb der Kette einer kontinuierlichen Evolution. Das war der Grund, warum wir diese Evolutionstheorie überhaupt entworfen haben. Wir sagen, wir versuchen zu zeigen, wie der Mensch entstanden ist aus primitiveren, sozusagen organischen Formen, ja. Diese Theorie hat die Idee, eben genau diesen Magic, ja, sozusagen, es kommt auf einmal irgendein Baumeister und der macht Schnipp und auf einmal geht das Licht an, ja. Genau dem wollte man ja entgegenwirken, weil die sagen, das ist nicht wissenschaftlich, das mag vielleicht irgendwie eine religiöse Form der Weltsicht sein, ja, dass wir irgendjemanden annehmen, der auf einmal das Licht anknipst, aber wenn wir es wissenschaftlich betrachten, dann müssen wir irgendwelche Prinzipien finden, warum sich kontinuierlich aus dem einen das andere ergeben hat. Darwins Prinzipien einer solchen kontinuierlichen Entwicklung sind Selektion und Mutation. Aufgrund dieser Prozesse von Selektion und Mutation, das funktioniert heutzutage auch noch in der biogenetischen Mikroforschung, ja, sind diese Prozesse von Selektion und Mutation noch immer relevant. Ja. Wenn wir das hernehmen und sagen, diese Prinzipien plus Kontinuität in der Entwicklung und Bewusstsein ist ein fundamentales Faktum, das nicht plötzlich irgendwann aufgetreten ist und auch nicht wegreduziert werden kann, dann muss es so sein, dass diese fundamentale Eigenschaft, Bewusstsein, wenn auch in einer anderen Form, in irgendeiner Form schon in dem vorhanden gewesen ist, woraus unser Universum überhaupt entstanden ist und auch diese ganzen Organismen und diese ganze Artenvielfalt etc. entstanden ist. Ergo so. Was schlägt Sieger vor? Er sagt eben, wenn wir das erklären wollen, dann müssen wir irgendwie versuchen, etwas Fundamentales zu finden, das das unter Umständen erklären kann. Er sagt, dieses Fundamentale ist der Informationsbegriff, da hat der Chalmers schon irgendwie recht gehabt, aber ich würde nicht sozusagen binär fassen, sprich, es gibt immer eine physikalische Realisierung und sozusagen entweder oder. Und wenn dieses entweder oder da ist, dann sozusagen ist diesem entweder oder immer ein Bewusstseinszustand korrespondiert, korreliert, wollte ich sagen. Sondern er sagt, nehmen wir den Begriff Information her, aber versuchen wir ihn als reine Information zu verstehen. Was heißt das? Das ist irgendwie, sozusagen, er sagt reine Information, sprich, er will die Information so fassen, dass eben diese klassisch-physikalische, kausale Realisierung nicht mehr gegeben ist, dass aber Kausalität trotzdem vorhanden ist. Ja. Er meint, es funktioniert, wenn man sich die Quantenmechanik anschaut. Ja. Wollen Sie, dass ich es kurz vorstelle, oder soll man lieber weiter diskutieren und Sie schauen sich das am Blatt an? Wenn das so ist, dann möchte ich Ihnen nur kurz sagen, der Fehler ist in jedem Fall hier, es ist nämlich sozusagen, wenn Sie diese orientiert sich an diesem Doppelspaltexperiment, das funktioniert einfach so, wir schießen Lichtteilchen durch eine, sozusagen, durch eine Platte. Diese Platte hat zwei Spalten, ja. Wenn wir die Lichtteilchen sozusagen durch diese über diese Platte oder diese Platte beleuchten und da hinten sozusagen einen Schirm anbringen, die messen soll, wo die einzelnen Teilchen, die Materieteilchen auftreffen, dann ergibt sich Folgendes. Seltsamerweise, wenn wir das so machen, wir schießen das Licht durch, schauen uns die Platte an, ergibt sich auf einmal ein seltsames Interferenzmuster. Sprich, ein Muster, das nicht so ist, weil wir würden ja erwarten, wenn wir die Lichtteilchen durchschießen, dass sie entweder hier rechts durchgehen oder hier links durchgehen. Sprich, wenn das Teilchen entweder diesen Weg nimmt oder diesen Weg nimmt, dann bildet sich da eine stärkere Stelle von auftreffenden Lichtteilen, sprich, das wird irgendwann einmal schwarz werden auf der Fotoplatte, oder hier wird die Fotoplatte schwarz werden, aber sonst würden wir nicht sehen, weil das ist genau sozusagen, das entspricht genau den beiden Spalten, wo die Lichtteilchen durchgehen können. Ja. Der Witz an der Sache ist, dass wenn man das ausprobiert, dass es ganz anders ist. Nämlich, wir haben auf einmal hier Treffer und wir haben hier ein paar Treffer und wir haben hier ein paar Treffer. Es bildet sich so etwas, das nennt man Interferenzmuster. Was besagt das? Die Leute haben davon abgeleitet, komisch. Scheinbar ist es so, dass sich Licht in zwei verschiedenen Zuständen nimmt, dass man Licht als zwei verschiedene Zustände beschreiben kann. Nämlich einerseits, wir können es als Wellen beschreiben, Lichtwellen, und andererseits, wir können es als Teilchen beschreiben. Es ist nämlich so, der Teilchencharakter ergibt sich dadurch, dass wir sagen, hier treffen irgendwo Photonen auf, die quasi das Schwarz machen. Ergo, es ist irgendwie ein Teilchen. Der Wellencharakter ergibt sich sozusagen aus diesem Interferenzmuster. Denn wenn Licht als Wellen funktioniert, dann bilden sich sozusagen dadurch, dass das Licht da unterschiedlich durchgeht, bilden sich sozusagen da vereinzelt statistisch gesehen sozusagen so Verteilungen von diesen auftretenden Teilchen. Ja. Etwas sehr Verwunderliches ist es, wenn wir versuchen zu zeigen, oder zu messen oder sozusagen zu sehen, welchen Weg ein einzelnes Teilchen vor dem Auftreffen auf diese Platte, weil Auftreffen tut es ja, genommen hat. Ja. Wenn wir das nämlich machen, dann bringen wir entweder hier oder an beiden Spalten oder kurz davor oder kurz danach, wie auch immer, sozusagen einen Detektor an. Nehmen wir an, das ist ein perfekter Detektor, und der misst, wo das Teilchen durchgegangen ist. Wenn wir das Licht auf diese Platte schießen und wir messen, wo das Teilchen durchgegangen ist, ergibt sich genau das da. Wir können zwar sagen, das Teilchen hat den Weg links genommen oder das Teilchen hat den Weg rechts genommen, aber auf einmal verschwindet das Interferenzmuster. Sprich, wenn wir messen, verändern wir den Zustand des Teilchens. Nämlich, wir verändern seinen Wellenzustand zu einem Teilchenzustand und es verändert sich sein Verhalten. Sehr verwunderlich. die Leute haben überhaupt nicht verstanden, was sie damit anfangen sollen und haben sich sozusagen extrem komplexe Sachen überlegt, wie das irgendwie funktionieren kann, diesen berühmten Welle-Teilchen-Dualismus der Materie irgendwie zu deuten. Und Albert Einstein war einer der Ersten, der das überhaupt irgendwie, der wollte das gar nicht wahrhaben, dass es so etwas gibt, weil es lässt im Grunde genommen sozusagen das gesamte Materiekonzept und Kausalitätskonzept der klassischen Physik, die im Wesentlichen mechanistisch funktioniert, führt das sozusagen ad absurdum, soweit ich mich auskenne. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, in Kopenhagen eine Deutung zu entwerfen, die am stringentesten scheinbar ist, nämlich, die gehen davon aus, das Teilchen nimmt weder diesen Weg noch diesen Weg, sondern es nimmt alle beide. Jetzt hat man sich gefragt, wie kann das sein? Wie kann ein Teilchen beide Wege nehmen? Das geht ja nicht. Teilt es sich? Nein, es teilt sich nicht, weil ein Teilchen interferiert immer auch mit sich selber und wenn man das annehmen würde, dass sozusagen ein Teilchen, also sprich die Zustände Phi1 und Phi2 quasi lediglich die halben Zustände von Phi ganz sind, müsste man ja eigentlich auch das halbe Teilchen hier oder das halbe Teilchen hier messen können. Versucht man das aber, verschwindet ebenfalls wieder das Interferenzmuster. Sprich, die Kopenhagener Deutung hat sich etabliert, die sagt, Phi ist nicht lediglich sozusagen die Summe dieser beiden Zustände, entweder oder, sondern es ist eine Kombination aus beiden Zuständen. Das Teilchen nimmt immer, befindet sich immer in einer Superposition und ist sozusagen immer Welle und Teilchen irgendwie zugleich, beziehungsweise eben nicht zugleich, sondern ist quasi eine Kombination aus dem, ist quasi mehr als nur diese dualistische Perspektive. Insofern nimmt es immer beide Spalten zugleich und wenn es beide Spalten zugleich nimmt, dann bildet sich trotzdem irgendwie dieses Interferenzmuster. Ja? Dann ist es trotzdem so, dass nicht da hinten irgendwie nur einseitig was passiert. Also besser kann ich es jetzt nicht erklären, ja. Insofern stimmt das da unten dieses weder noch nicht, sondern es ist beides zusammen. Und zwar beides zusammen im Sinne von einer Kombination. Es ist nicht die eine Hälfte da und die andere Hälfte da, deswegen habe ich geschrieben weder noch. Es ist, dieser Zustand Phi ist sozusagen mehr als die Summe der Zustände Phi1 und Phi2 im Sinne von ich teile das Teilchen in eine Hälfte oder so. Denn sobald ich messe, verschwindet es in jedem Fall. Was bedeutet das? Jetzt, was kann man irgendwie für Konsequenzen daraus ziehen? Was überlegt sich William Sieger dazu? William Sieger sagt, okay, es scheint, dass es so ist, dass unsere fundamentalen Teilchen, aus denen unsere Wirklichkeit besteht, sich in einem Zustand befinden, der, wenn er nicht gemessen wird, ganz seltsame Eigenschaften hat. Die können verschränkt sein, die stehen miteinander in irgendeiner Form von nicht klassisch physikalischer Kausalität, die können Informationen austauschen, obwohl sie sozusagen nicht kausal Kontakt haben und so weiter. Das nennt man Quantenverschränkung. Ich erkläre Ihnen dann kurz, was man darunter verstehen kann. Ich kenne mich selber nicht aus. Ich bin kein Physiker, ich habe in Physik in der Mittelschule immer eine 4 gehabt und ich habe das schwer erarbeitet. Ja. Insofern können Sie mich auch dann jederzeit unterbrechen. Ja. Sprich, in dem Zustand sozusagen Phi befinden sich die Teilchen in irgendeiner Form miteinander in Interaktion. Sie sind kombiniert miteinander, aber sobald man einen Zustand oder ein Teilchen oder eine Summe von Teilchen auf einen bestimmten Zustand festlegen will, ab dem Zeitpunkt, wo man es festlegt, verändert es sein gesamtes Verhalten oder verändert sich eben die Summe dieser Teilchen in ihrem gesamten Verhalten und hat auf einmal andere Eigenschaften. Sieger sagt jetzt, das scheint damit zusammenzuhängen, dass dieser Zustand Phi irgendetwas mit Information zu tun hat. Wenn wir nämlich das Teilchen sozusagen in seiner Superposition oder das, was wir sozusagen, ich bezeichne es jetzt als Teilchen, weil es ist in Wahrheit ja kein Teilchen, weil es befindet sich ja immer schon in einem Überzustand zwischen Phi1 und Phi2. Ja? Also insofern kann es ja kein Teilchen sein, weil es ist absurd die Annahme, dass ein Teilchen in beiden Spalten gleichzeitig durchgeht, ja? Weil dazu müsste es sich entweder teilen oder es müsste sich verdoppeln oder wie auch immer. Und es scheint sogar so zu sein, dass wenn ich einzelne Teilchen durchschicke durch diesen Spalt, ja, selbst dann scheint es so zu sein, dass ein Teilchen mit sich selbst interferiert. Ja? Also sprich, ich kann dieses Experiment extrem verlangsamen und kann quasi jede Minute ein Teilchen durchschicken und irgendwann mal nach Wochen würde sich trotzdem ein Interferenzmuster witzigerweise bilden, wenn ich es nicht messe, weil das Teilchen trotzdem sich in seiner Superposition immer schon in dem Zustand befindet, dass es scheinbar beide Wege irgendwie nimmt. Ja, besser kann ich das jetzt irgendwie nicht erklären. Ich bin gleich fertig, dann können Sie aber zuerst Sie, glaube ich, wollten noch was sagen. Habe ich was falsch gesagt oder haben... Okay, gut, ich mache schon fertig. Sieger sagt, und das ist sozusagen eine Idee, die auch der berühmte Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger übernommen hat, die meinen, oder Sieger hat es von ihm übernommen, ich weiß nicht, oder auch gar nicht, vielleicht sind sie beide unabhängig voneinander drauf gekommen. However, es liegt an der Idee der Information. Wenn wir hier oder hier messen, sagt Sieger, dann scheint irgendwie Information verloren zu gehen oder Information dazu zu kommen. Sprich, es ändert sich der Informationszustand von Phi, nämlich zu entweder Phi1 oder Phi2. Und genau diese Änderung des Informationszustands hat zur Folge, dass das Teilchen seine fundamentalen Eigenschaften verliert, die es vorher gehabt hat, vor diesem Zustand, und deswegen so auf diese Platte auftritt. Jetzt haben Mathematiker eine Idee gehabt, die sagen, manche haben gesagt, es liegt daran, dass die Messung das Teilchen verändert. Ja? Also sprich, der Umstand der Messung, da wird irgendwie aufs Teilchen draufgehaut oder sie werden zerquetscht oder sie schicken es durch irgendeinen Polarisationsfilter durch, und wenn man es da durchschickt durch diesen Polarisationsfilter, dann stößt es mit anderen Teilchen zusammen und dadurch verändert sich irgendwie dann sozusagen auf mechanische Weise das Verhalten der Teilchen, und aus dem Grund kann ich das erklären. Dagegen haben andere Leute argumentiert, die sagen, es gibt sozusagen die Idee eines absolut perfekten Detektors, und selbst auf Basis dieses absoluten perfekten Detektors, der sozusagen das Verhalten der Teilchen in dem Sinne jetzt nicht in irgendeiner Form manuell, wenn man so ausdrücken will, verändert, sondern rein nur sozusagen Information von diesem Teilchen abnimmt, nämlich die Information, hat es diesen Weg genommen oder hat es jenen Weg genommen, passiert genau dasselbe. Es bildet sich auch wiederum kein Interferenzmuster, sondern das, was Sie da oben sehen, ja. Ergo, es scheint sozusagen ein Begriff der Information zu liegen. Scheinbar gibt es Information, die dieser Zustand hat, ja. Und wenn wir das messen, dann verändert sich dieser Informationszustand und das Verhalten ändert sich, ja. Sieger sagt jetzt nun, wir können uns weiters noch vorstellen, dass es so etwas wie einen Quantum-Eraser gibt. Das bedeutet so etwas wie, Eraser ist sowas wie ein Tintenlöscher, ja. Also quasi ein Tintenlöscher für Quanteninformationen. Man könnte sich nämlich vorstellen, wir messen das Teilchen und sagen, es geht entweder links durch oder rechts durch. Und wenn wir das gemessen haben, setzen wir diesen Quantum Eraser ein, und dieser Quantum Eraser zerstört im Teilchen, löscht im Teilchen die Information, dass es sich daran erinnert, dass es entweder durch links oder durch rechts durchgegangen ist. Und wenn es diese Information löscht, sprich den ursprünglichen Zustand wiederherstellt, passiert nämlich genau das, dass es wieder das Interferenzmuster bildet. Das klingt jetzt sehr, sehr verrückt und ist, glaube ich, nur eine rein theoretische Möglichkeit. Er will damit sozusagen nur argumentieren, dass es scheinbar einen fundamentalen Begriff von Information gibt, der nicht klassisch physikalisch, sprich binär, realisiert sein muss, sondern Quantensysteme befinden sich in Zuständen, in kausalen Zuständen, wo die klassische Kausalität nicht mehr wirkt, aber trotzdem irgendeine Form von Kausalität vorhanden ist. Er begründet das noch dazu damit, dass er sagt, es gibt Quantenverschränkung. Ja? Quantenverschränkung bedeutet, letztes Mal hat es mein Kollege erklärt, er sitzt, glaube ich, heute nicht da, jetzt muss ich selber erklären, ich habe gehofft, er kann das irgendwie mir dabei stehen, aber vielleicht können Sie mir, bedeutet, wenn ich zwei Teilchen, zum Beispiel jetzt zwei Photonen, das geht aber auch mit kleineren Dingen, es geht aber auch mit größeren Dingen, wie Elektronen mittlerweile schon, gibt es verschiedene Experimente, ich glaube eben der Zeilinger und seine Forschungsgruppe haben vor allem so richtig so Elektronen, oder ich glaube sogar schon fast Moleküle haben sie miteinander verschränkt, also total arg, sie nennen das selbst Fußbälle, wie es wie ein Fußball ausschaut, wie so ein Tipkick-Fußball, wurscht wie auch immer. Also ich habe zwei Teilchen, ich verschränke diese Teilchen miteinander und dann schieße ich diese Teilchen sozusagen unabhängig durch eine Art Polarisationsfilter. Und diese Photonen haben die Eigenschaft, entweder von diesem Filter absorbiert zu werden oder durch diesen Filter hindurchzugehen. Ja? Wenn ich jetzt beide Teilchen getrennt voneinander wegschieße, das eine passiert den Polarisationsfilter, das andere passiert den Polarisationsfilter, müsste es eigentlich so sein, dass manchmal das eine Teilchen absorbiert wird und das andere Teilchen durchgeht, oder einmal wird das andere durchgehen und das andere absorbiert werden. Manchmal wird es vorkommen, dass beide absorbiert werden, manchmal wird es vorkommen, dass beide durchgehen. Interessanterweise ist es so, dass immer dann, wenn das eine Teilchen absorbiert wird, das andere Teilchen absorbiert wird, und immer dann, wenn das eine Teilchen durchgeht, das andere Teilchen durchgeht. Das bedeutet irgendwie, dass beide Teilchen miteinander in irgendeinem kausalen Verhältnis stehen, das wir uns nicht erklären können, und sozusagen, dass in irgendeiner Form informationsbasiert ist, aber nicht lokal informationsbasiert, sondern scheinbar nicht lokal informationsbasiert. Es gibt scheinbar sozusagen eine nicht lokale Kausalität zwischen diesen beiden verschränkten Teilchen. Wie kann man sich das noch vorstellen? Ein Physiker hat mir das mal so erklärt, ich glaube, es ist sozusagen ein Physikbuch, ja? Einführung in die Quantenmechanik an der Uni Wien oder so. Ich habe es selber nicht gelesen, aber er hat mir das mal so erklärt, stellen Sie sich einfach vor, Sie schicken zwei Freunden von Ihnen jeden Tag eine Schachtel, wo zwei Kugeln drin sind, eine schwarze, eine weiße. Die beiden kriegen die Schachteln, binden sich eine Schleife um die Augen, machen die Schachteln auf, greifen rein, nehmen eine Kugel auf, machen die Schachtel wieder zu und werfen diese Schachtel weg. Witzigerweise ist jedes Mal, wenn Sie das sozusagen miteinander vergleichen, haben beide entweder eine schwarze oder eine weiße Kugel in der Hand. Niemals ist es so, dass entweder der eine schwarze und der andere eine weiße und umgekehrt wird. Also sprich, beide haben immer zur gleichen Zeit dasselbe. Es passiert immer witzigerweise dasselbe. Es gibt keine Erklärung dafür. Einstein hat das versucht zu erklären, indem er gesagt hat, es gibt so etwas wie verborgene Variablen, die wir nicht kennen und die dafür zuständig sind, dass sich entweder das eine einstellt oder das andere einstellt. Sprich, so etwas wie eine Präformation, glaube ich, dieser Teilchen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Man kann sich das so vorstellen bei meinem Beispiel. Ich schicke das weg mit der Post. Es kommt zum Postler und der Postler macht sich den Schmäh, macht die Schatullen auf und nimmt jeweils die weiße Kugel raus und legt eine schwarze dazu. Sprich, in dieser Schatulle sind zwei selbe Kugeln drin. Dadurch, dass die Freunde sozusagen diese Schatulle mit verborgenen Augen öffnen, die Kugel mit verborgenen Augen rausholen und die Schachtel gleich wegschmeißen, können sie natürlich nie sagen, wie der Zustand sozusagen vorher war. Ja? Ergo, sie haben immer nur das Ergebnis, sie haben beide zwei schwarze oder zwei weiße Kugeln. Ja? In Wahrheit ist es aber der Postler, die verborgene Variable, der dafür zuständig ist, dass sich beides so herausstellt. Ja? Auch dagegen hat man schon experimentell sozusagen etwas entwickelt, das das widerlegt. Ja? Wie auch immer, ich habe sie jetzt sicher sozusagen mehr verwirrt, als ich damit eigentlich erreichen wollte. Sieger stellt auf alle Fälle mittels dieses Informationsbegriff, der zeigt, dass in Quantensystemen, wo schreibt er das? Ich komme jetzt gleich dazu. Dass sozusagen das Problem auch, warum bestimmte Einheiten bestimmte psychische Zustände haben, das scheinbar daran liegt, dass sie irgendwie, dass sich sozusagen ein bestimmter psychischer Zustand zwar aus der Summe seiner Teile ergibt, aber mehr ist als die Summe seiner Teile, so wie das in etwa vorstellbar ist bei Quantensystemen, wo ein Zustand von miteinander verschränkten Teilchen einen einheitlichen Zustand ergibt, der andere Eigenschaften hat als der Zustand der einzelnen Teilchen miteinander und die noch dazu auf eine nicht kausale, also sozusagen nicht im klassischen physikalischen Sinn kausale Verbindung miteinander sozusagen, dass das so funktioniert, also quasi eine informationsbasierte, nicht lokale Kausalität. Klingt alles sehr verwirrend. Ich habe Ihnen das, wie gesagt, auf die Dings gestellt, auf die Plattform gestellt. Sie müssten nur lediglich das irgendwie ändern, weil ich wollte sagen, weder noch, weil es ist quasi nicht die Hälfte eines Teilchens, das durch den einen spaltet, die Hälfte eines Teilchens, das durch den anderen spaltet, sondern es ist sozusagen beide Teilchen passieren laut Kopenhagener Deutung, also ein Teilchen passiert sozusagen beide Spalten zur gleichen Zeit und zwar nicht als die Hälfte, sondern in einer Superposition. Man kann nicht sagen, es hat den einen Weg genommen oder den anderen Weg genommen. Sie haben dann gesagt, es kann nur beide Wege gleichzeitig genommen haben. Und nur wenn es beide Wege gleichzeitig nimmt, bildet sich auch sozusagen das besagte Interferenzmuster. So. So, das war jetzt sehr verwirrend und wir haben nächste Woche einen Text von Strossen, der sich nochmal mit dem Begriff der Emergenz beschäftigt. Es ist zwar schon 45, stellen Sie noch eine Frage, eine Abschlussfrage. Ich versuche kurz darauf zu antworten, dann machen wir Schluss. Jetzt muss einer eine Frage stellen. Nein, okay, das war ein Witz. Dann machen wir nächstes Mal mit dem Strawson-Text weiter. Ich glaube, wir haben heute irgendwie viel diskutiert, auch noch über die Chalmers-Texte. Wir werden auf diesen Sieger-Text und auf seinen Vorschlag nochmal zurückkommen. Versuchen Sie sich nochmal irgendwie die Slides anzuschauen, die ich gemacht habe. Die fassen im Grunde genommen zusammen, was Sieger irgendwie mehr oder weniger gesagt hat. Und Sie stellen auch diese Idee mit dem Doppelspalt vor, ein bisschen anschaulicher. Wie gesagt, sehr kompliziert, behalten Sie es im Hinterkopf, okay? Also dann bis nächste Woche.